Du hörst Süßsauer, der China-Podcast, und diesmal sprechen wir über die Wörter des Jahres 2021. Was bedeutet Kinderhunen oder Flachliegen und warum ist YYDS derzeit in China im Trend? Du willst es wissen? Dann hör einfach weiter. Wenn ihr auch nur sehr viel Chinesisch verstanden habt, dann seid ihr hier richtig. Herzlich willkommen zu Süßsauer der China-Podcast. Ich bin Steffen und mit mir am Mikrofon sitzt...
Hallo, ich bin Yang.
So Yang, das war ja jetzt deutlich mehr als sonst. Ein bisschen was habe ich verstanden, aber was hast du denn da gesagt?
Echt? Bisschen hast du verstanden, weil ich finde, wenn ich selber sowas höre, verstehe ich selber auch nicht. Was hast du denn verstanden?
Ich habe zum Schluss YYDS verstanden. Das einzige nicht-chinesische Wort.
Stimmt, YYDS habe ich auch verstanden. Was ich gesagt habe, ist eigentlich normal so. Ich habe mich heute mit einem Freund getroffen und wir haben Bubble Tea getrunken. Und das war echt lecker und auch Kuchen. Aber ich habe auf diese Art und Weise, wie Jugendliche mit ihrer Internet-Slang das sagen würden. Ich habe viele Internet-Slangs gemischt, also zusammen einen Satz aufgebaut. Deshalb, falls ihr das gar nicht versteht, seid nicht frustriert, weil wenn ich sowas höre, verstehe ich auch nicht.
Und wahrscheinlich geht es uns mit den deutschen Wörtern und Jugendwörtern genauso. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit den Wörtern, Unwörtern, Jugendwörtern, Internetwörtern des Jahres in China. Und das haben wir schon mal gemacht und daran kann man immer ganz gut ableiten, wie geht es eigentlich gerade der Gesellschaft und welche Themen beschäftigen diese Gesellschaft. Und fangen wir doch mal an mit YYDS.
Genau, wir steigen entspannt ein, deshalb machen wir das einzige Wort, was wir beide verstehen.
Genau. YYDS steht für Yong Yuan De Shen.
Aha, und was bedeutet das?
Muss ich natürlich nachschlagen, weil auch ich bin kein Jugendlicher mehr. Ich zähle mich zwar selber noch zu den jungen Leuten, aber Jugendlicher bin ich nicht mehr.
Schön, ich glaube, das erste Mal, auch ich bin kein Jugendlicher mehr, habe ich vor 10 Jahren von dir gehört.
Vor 10 Jahren kannten wir es auch gar nicht. Aber ich glaube, auch da habe ich das schon gesagt. YYDS kommt, wie du schon gesagt hast, aus der Jugendsprache, kommt aus der Gaming-Szene und wurde dann ziemlich groß bis hin zu den Olympischen Spielen in Tokio. Dort haben das dann auch chinesische Athleten gesagt, zum Beispiel der Sprinter Su Bingtian. Und YYDS heißt sowas wie für immer gut, wenn ich das richtig übersetzt habe. Also etwas ist großartig, weil es schwer zu erreichen war.
Genau, also wörtlich übersetzt ist der ewige Gott. Und heutzutage kann man praktisch für alles nutzen, was man so unschlagbar findet. Und ja, zum Beispiel Sportler Su Bingtian, Yongyuan De Shen, YYDS. Was mich sehr interessiert hat, weil ich das Wort nie benutzt habe, ich habe sogar eine Freundin gefragt. Ich meine, sag mal, kennst du jemanden in deinem Leben, der oder die wirklich das Wort YYDS nutzt? Weil das sehe ich im Internet jeden Tag. Aber ich frage mich, ob Leute das wirklich im Leben auch nutzen, solche Internetwörter. Und die meinte, ja. Und dann ich habe gefragt, sagt man das wirklich YYDS oder sagt man Yongyuan De Shen auf Chinesisch? Und sie meinte, sagt man beides. So manchmal sagt man YYDS, manchmal sagt man Yongyuan De Shen.
Wir kommen nachher nochmal auf das deutsche Jugendwort des Jahres. Ich glaube, das geht uns so ähnlich, weil wir beide das nie nutzen in der Alltagssprache. Wenn man YYDS übersetzen will, ist es sowas wie, in letzter Zeit sagen viele Leute GOAT, greatest of all time. Stimmt, das wäre so das Äquivalent dazu.
Genau, ja, und ganz ähnlich, das ist auch Abkürzung, ne, von erster Silbe zusammengestellt. Und ich finde, das ist irgendwie so Abkürzung. Heutzutage, als kein Jugendlicher, ich finde das ganz komisch. Aber wenn ich zurück in die Zeit blicke, solche Abkürzungen nutzt man eigentlich schon seit langem. Das macht vielleicht für viele Leute keinen Sinn, aber viele Leute finden sowas toll. Weil das ist irgendwie so ein bisschen kryptisch. Nur deine Leute verstehen deine Wörter, die anderen Leute nicht. Und irgendwie ist das sehr populär geworden. Und eigentlich, wir nutzen schon sehr gerne Abkürzungen. Zum Beispiel, ich habe auch dir erzählt, so selbst in Deutschland, wir Chinesen kürzen deutsche Wörter ab. Zum Beispiel, kennst du noch, wir sagen Haumai. Weißt du noch, was das bedeutet?
Ja, Hausmeister.
Genau. Haumai. Ja, wir sagen statt Hausmeister, wir sagen nur Haumai. Und das verstehen nur wir Chinesen. Na? Kein Deutschen verstehen sowas. Und wir nutzen auch zum Beispiel Urlaub. Wir kürzen das ab, wir sagen nur U. Und wir nutzen das als Verb. Zum Beispiel auf Chinesisch, ni ulema, so ust du heute oder so. Na, für dich vielleicht macht das auch keinen Sinn.
Ich finde, Haumai kann man gut in die deutsche Sprache mit einführen. Macht sich ganz gut.
Ja, und klingt auch irgendwie, ne, passt gut ins Ohr.
Absolut. Übrigens, als ich noch jugendlich war, gab es noch nicht mal LOL, sondern das war noch weit davor, wo das Jugendwort des Jahres, glaube ich, dann in den 90ern cool war. Das war das Wort, was wir damals benutzt haben. Aber bevor ich jetzt zu nostalgisch werde und zu sehr in die Vergangenheit zurückblicke, lass uns zum nächsten Wort kommen. Wort des Jahres in China. Was hast du mitgebracht?
Also ich wollte erstmal sagen, diesmal habe ich so ein bisschen recherchiert. Es gibt, wie ich kenne, zumindest drei Organisationen, die Wort des Jahres so veröffentlicht haben. Und ich habe bestimmte Wörter ausgesucht, weil die vielleicht interessanter sind oder für mich so ein Phänomen so darstellt. Und das Wort, was ich jetzt sagen würde, das war eigentlich letztes Jahr schon Wort des Jahres. Das haben wir schon in unserer Aktienfolge auch schon drüber gesprochen. Das ist nämlich Involution. Also das schon 2 Jahre in Folge Wort des Jahres. Juan oder Neijuan.
Und wir werden das auch gleich noch bei den anderen Wörtern merken. Das zeigt so ein bisschen, womit die chinesische Gesellschaft gerade zu tun oder zu kämpfen hat. Involution kann man so übersetzen wie erschöpfter Rückschritt. Das heißt, es gibt sehr viel Wettbewerb und man will vorankommen und der Wettbewerb verschärft sich, weil jeder den anderen überbieten möchte. Mit Überstunden, mit Leistung beispielsweise, mit Nachhilfe, mit Lernpensum. Und das führt dann zur Involution. Das heißt, man macht so eine Art Rennen und jeder versucht schneller zu sein und am Ende sind alle erschöpft und man kommt nicht wirklich voran.
Genau, also wie ich das verstehe, das ist eher so, jeder versucht, mehr Mühe zu machen als andere, mehr Zeit da rein zu investieren und sowas. Und das war zwar letztes Jahr schon Wort des Jahres, aber dieses Jahr so, ich denke, das verwendet man irgendwie so lockerer. So kann man auch als so Witz nutzen und sowas, kombiniert man einfach ins Gespräch rein. Zum Beispiel statt Neijuan, Involution, sagt man manchmal nur Juan. Das bedeutet wörtlich eigentlich nur Rollen. Diese Woche habe ich eigentlich mit einem Kumpel gesprochen und der meinte, ein anderer Kumpel hat einen neuen Job bekommen und macht jeden Tag Überstunden. Und er sagte mir, zamen bie zhe me juan. Bedeutet, lass uns nicht so rollen. Bedeutet, also Involution, lass uns nicht so viel Überstunden machen und sowas. Oder wenn jemand sehr, sehr fleißig ist, sagt man, der ist der Juanwang, also der ist König der Involution oder König der Rolle. So nutzt man so ein bisschen auch mit Humor nutzt man das Wort.
Wenn ihr mehr zu Arbeiten in China wissen wollt oder zu Schule und Uni in China, hört mal unsere Folgen 10 und 11 an. Da gehen wir noch tiefer in die Thematik rein und dann kriegt ihr ein besseres Verständnis, was zum Beispiel 996 ist, also 9 bis 9 arbeiten, 6 Tage die Woche. Hört da einfach mal rein in Folge 10 und 11. Und die Involution führt uns eigentlich zum nächsten Wort schon, weil da steckt auch ein Teil davon drinne, warum Involution so ein Wort ist. Und ich finde, das an dem Wort hört man auch sehr schön wieder die chinesische Sprache, was die alles so ausdrücken kann und in welcher Art und Weise. Das nächste Wort heißt Jiwa und ist eine Zusammensetzung aus Huhn und Kind und bedeutet so viel wie Kinderhuhnen. Und ich habe das also von Huhn, dem Tier, und ich habe mal nachgeschaut, woher das kommt. Und das entlehnt sich von Da Ji Qie, also sich Hühnerblut injizieren. Und das war wohl mal eine Methode in China, weil man mit der Injektion von Hühnerblut in das Kind hinein dieses aufgekratzte und dieses aufgedrehte übertragen wollte, was so ja vielleicht ein Hühner mit sich bringen, dieses Aufgeregte.
Ja, ganz spannend, ne? Wie viel man mit Tierblut machen kann, weil zum Beispiel Hundeblut, dadurch kann man irgendwie den Elan eines Hunds bekommen und man sagt in China auch irgendwas zum Beispiel, hey Gouxie, schwarze Hundblut, damit kannst du zum Beispiel Dämonen verletzen.
Mhm. Genau, und was war, also früher gab es diese Methode, Hühnerblut injiziert, damit wollte man die Kinder pushen, anfeuern, zu mehr Leistung bringen, ist mittlerweile verboten, diese Methode. Aber in Jiwa, in dem Wort des Jahres, spiegelt sich das wieder und das beschreibt, tja, das beschreibt eigentlich, in Deutschland würde man fast sagen, Helikoptereltern.
Ich habe mal gedacht, so wie man eine deutsche Version machen kann, habe ich gedacht, vielleicht so wie in China man sagt, na, Hundeblut injizieren, kann man sagen, ich entblute mich. Weil damals dachte man doch in Europa, wenn man krank ist, ich lass mal meine Blut Stimmt. ein bisschen abfließen, dann geht mir viel besser.
Stimmt, Aderlass hat man viel benutzt. Hat aber kaum gewirkt.
Aber so wie eine Hühnerblut injizieren in China, das kann man in Deutschland doch das Wort nutzen, ja, als Synonym.
Lass uns doch mal drauf gucken, was sind eigentlich die Wahreltern? Die sind eigentlich extrem obsessiv, mischen sich extrem ins Leben ihrer Kinder ein, also ein bisschen wie Helikoptereltern, um möglichst viel ja, Leistung von denen herauszubringen. Pressen oder zu erwarten, damit sie vorbereitet sind auf die schulische und die Unilaufbahn, damit sie später halt einen guten Job kriegen. Und ja, das ist halt viel Schule, private Nachhilfe, Musikunterricht vielleicht, Sport noch nebenbei, also außerschulisches Engagement. Und es ist halt ein extremer Leistungsdruck, den die Eltern aufbauen im Da sind wir wieder im Konkurrenzkampf der Gesellschaft untereinander. Jede möchte immer die Beste sein, der Beste sein.
Ja, das ist eine Evolution reflektiert auf Kinder. Aber du hast eben Helikoptereltern gesagt. Also in Deutschland machen auch manche Eltern sowas. Zum Beispiel sehr viel Lernpensum für die Kinder machen und sowas.
Genau, Helikoptereltern sind halt einerseits immer da, rotieren um ihre Kinder herum, um die zu beschützen zum Beispiel. Auf der anderen Seite ist es aber auch Schule, dann gibt's Sport, dann gibt's Musik, dann gibt's noch das und das Engagement. Hier ein Bastelkurs, da nochmal Nachhilfe. Also in Deutschland ist es vielleicht nicht so stark ausgeprägt, aber je nach Eltern gibt es das Phänomen auch schon. Spiegelt sich bei Diva auch wieder, Kinder gar nicht Kinder sein können, sondern schon so durchgedrillt werden. Im Bildungssystem.
Ja, das stimmt. Also Stefan, du hast eben gut dieses Wort Jiwa, Kinderhunde, erklärt. Aber ich finde, so ein internes Wort muss ich als Chinese viel mehr kennen als du. Deshalb so, ich denke, ich habe was dabei, was du nicht kennst. Weil kennst du zwischen Kinderhunden gibt es noch unterschiedliche Unterkategorien.
Aha, okay, nee, erzähl mal.
Jiwa bedeutet Kinderhunden oder kann man auch sagen Hundkind. Mhm. Und da zwischen den Kindern gibt es unterschiedliche Kategorien, zum Beispiel, rat mal, was bedeutet Heimhund, Jiaji?
Heimhuhn, ist das ein Kind, das ja nur zu Hause sitzt und nicht raus darf?
Nee, das geht immer noch um Erziehung.
Ach so. Ist das ein Kind, das dann bei den Großeltern aufwächst und die so helikoptermäßig unterwegs sind? Also es muss ja irgendwas mit zu Hause zu tun haben.
Genau, also ich sag dir erstmal die Antwort, damit du ein bisschen
reinkommst. Und dann schneidest du das so zusammen, als hätte ich es gewusst.
Na gut. Heimhund bedeutet, dass die Eltern zu Hause selber die Kinder betreuen. So nach der Schule, die Eltern machen Nachhilfe alleine mit den Kindern. Also die besuchen keine Kurse, sondern die betreuen die Kinder zu Hause, die lernen was. Und im Vergleich dazu gibt es dann Kurshund.
Ne? Okay.
Genau, die Kinder, die sehr viel Kurse besuchen.
Alles klar.
Und noch ein, du bist Vegetarier, ne?
Pesketarier.
Okay.
Ja, aber trotzdem liebenswert und ein Mensch wie jeder andere
auch. Ja, trotzdem Mensch, ne? Technically.
Technically, ja.
Und dann, was bedeutet vegetarisches Hund? Suji, was bedeutet das?
Aha, vegetarisches. Kann das sein, dass das, hat das was mit Ernährung zu tun?
Nee, das ist immer mit Erziehung zu tun.
Ah, mit Erziehung, vegetarisches Huhn. Es wird nicht geschrien vielleicht? Die Kinder werden nicht angeschrien?
Nee, geschrien wird immer. von mir aus, ne? Vegetarisches Huhn bedeutet, dass die Hunde, also die Kinder, nur vegetarische Futter kriegen. Das bedeutet, dass die zwar viel Nachhilfekurse besuchen, aber eher die müssen Musik lernen. Die lernen mal schwimmen. Die lernen mal so Kunst.
Ah, ich hätte sonst auch gedacht, ohne Fernsehen zum Beispiel oder ohne Handy.
Nee, das ist sowas, vegetarisches Huhn bedeutet, die Kinder werden so gepusht, aber solche Sache, die Kurse helfen den Kindern in der Schule nicht wirklich weiter. Ah, okay. Im Vergleich dazu gibt es zum Beispiel Fleischhuhn. Das ist dann?
Der Fokus auf schulische Nachhilfe.
Genau, zum Beispiel, ich kriege Mathe, Englisch, Nachhilfe. Aber manchmal so, die Kinder, die werden so gepusht, dass die nicht damit klarkommen. So, die können sowas nicht ertragen. Dann gibt es einen Begriff, heißt unverträgliches Huhn.
Ja, okay.
Bedeutet, du hast dein Kinder so gepusht, aber kommen einfach nicht weiter. Die Kinder okay. Ja, bemühen sich nicht.
Ja. Okay. Huhnen hat zwar eine blöde Bedeutung, aber irgendwie finde ich das sprachlich total interessant, wenn wir mehr solcher Wörter auch in Deutschland hätten.
Genau, also das klingt zwar schlimm, aber gibt es eine Kategorie, was ich eigentlich ganz in Ordnung finde, das heißt Selbsthuhn. Bedeutet, dass die Eltern nicht nur die Kinder pushen, sondern die pushen sich selbst auch. Zum Beispiel, meine Kinder lernen das, aber ich lerne auch was. So, ich verbessere mich auch. Das immerhin. Soll man das doch machen, ne? Vorbild sein.
Immerhin. Lass uns zum nächsten Wort des Jahres kommen. Was hast du mitgebracht?
Wir haben eben eine Evolution und Kinderhunde. Das klingt ein bisschen stressig, aber dagegen machen schon viele Leute was, nämlich das Wort des Jahres, was ich auch ein bisschen mag, weil ich selber so bin, das heißt Tamping. So, flachliegen.
Ja. Flachliegen ist auch die erste Assoziation, die ich mit dir in Verbindung bringe. Ich mach's mal anonym. Ich kenne jemanden, der ist in Videocalls, Gruppencalls, wo keine Kameras benutzt wird. Und diese Person liegt auf dem Sofa und hört zu bei diesem Gruppencall. Das finde ich auch, kann ja auch Tangping sein, einfach flach daneben liegen.
Das war zwar anonym, aber ich muss trotzdem was sagen, so bin ich nicht. Ich liege zwar auf dem Sofa, aber zuhören tue ich nicht.
Genau, was bedeutet das Flachliegen? Eigentlich ist das auch ein Resultat der Involution und dieses großen Drucks von 996, dass die Generation Z, also 20-, 30-Jährige sagen, ich halte diesen Leistungsdruck nicht mehr aus und auch diesen gesellschaftlichen Druck. Ich nehme mir mal eine Auszeit. Das ist aber nicht zu verstehen als Sabbatical. Ich mache mal 6 Monate lang nur Reisen, sondern flachliegen im bildlichen Sinne.
Ich bin physisch da.
Genau, ich bin physisch da. Ich bleibe aber unter dem Radar. Ich mache nur das Nötigste. Aber ich will nicht besonders herausragend sein. Und was ich auch spannend finde, ist, dass die Menschen dann auch, die dieses Flachliegen machen, die Zeit auch nutzen, um ja mal zu reflektieren, was mache ich hier eigentlich, um zu sich selber zu finden. Und dann aber, so habe ich diese Bewegung verstanden, danach motivierter und mit mehr Orientierung wieder in dieses System reingeht.
Also.
Also nicht jetzt den Job kündigt oder so, sondern dann kehren sie zurück und bringen mehr Leistung wieder. So habe ich es verstanden und gelesen.
Dann das ist doch wie Sabbatical. So, dass man sich erstmal runterfährt oder sowas.
Ja, aber die arbeiten ja weiter parallel.
Ich kenne das eher so wie ich eben gesagt habe, ich bin physisch da, aber gestlich bin ich irgendwo anders. So, ich zum Beispiel engagiere mich nicht auf meine Arbeit. Aber wenn man sich keine Mühe macht, ne, dann ist schwierig, dass man gutes Leben machen kann. Deshalb so als Lösung, ich arbeite nicht fleißig, entsprechend reduziere ich meine Lust und Wünsche. Zum Beispiel, ich kaufe keine teure Sache. Ich gebe monatlich nur 500 Euro aus, weil ich nicht großzügig arbeiten wollte und entsprechend reduziere ich meine Wünsche und Ausgabe.
So wie ich es aber verstanden habe, wenn man sagt, in Deutschland, ich mache Sabbatical, dann trete ich raus, trete zur Seite, verwirkliche mich selber, mache ein Hobby, reise, ne, lerne eine Sprache, was auch immer. Hier habe ich so verstanden, dass das eher auch gesagt wird, hey, ich habe mir jetzt in der Schule, in der Uni immer Konkurrenzkampf ausgesetzt. Ich habe Leistungsdruck erfahren, ich habe nebenher viel, viel gelernt und dieses Wohlstandsversprechen zahlt sich nicht mehr aus. Das heißt, in den, ja, seit den 70er, 80ern gibt es ja dieses Versprechen, wenn du dich engagierst, kannst du Wohlstand erarbeiten. Doch diese Generation jetzt, die 20- bis 30-Jährigen, haben sehr viel in der Uni gemacht, waren auch auf Elite-Unis, aber es führt nicht mehr zu sehr gut bezahlten Jobs, sondern zu zum Teil mittelmäßig bezahlten Jobs oder schlecht bezahlten Jobs. Und hinzu kommt, dass die Lebenserhaltungskosten gestiegen sind über die Jahre. Das heißt, sie haben sich in ihrer Jugend sehr stark engagiert und jetzt ist nicht der Zahltag sozusagen. Ich bin in einem guten Job, krieg gutes Geld, sondern bin konfrontiert weiterhin mit einer hohen Konkurrenz. Im Jahr 2021 gab es 9 Millionen Studierende, die absolviert sind und nicht alle haben Jobs gefunden oder gute Jobs gefunden. Und hinzu kommt halt dieser Stress auf Arbeit, der ja krank macht, der manche Leute auch in den Selbstmord führt. Und wir haben schon mal in einer anderen Folge drüber gesprochen. All diese Phänomene führen ja auch dazu, dass die Geburtenraten sinken. Und deswegen ist das der Hebel auch, wo jetzt der chinesische Staat ansetzt, um halt auch dieses 996-System aufzuheben. Aber trotzdem war halt 2021 immer noch das Thema Flachliegen, Tangping, präsent.
Genau, also eigentlich ganz gut, wie du gesagt hast, Tangping bedeutet nicht, ich liege flach, weil ich faul bin, sondern ich habe mich eigentlich jahrelang bemüht, aber ich wurde enttäuscht. So, meine Mühe hat das sich nicht ausgezahlt. Und deshalb, so, man macht das irgendwie so als eine Rache gegen all den Stress und sowas. Diese Wort kommt eigentlich auch so ein Artikel. Im Jahr 2021 hat jemand so einen Artikel veröffentlicht, heißt Tangping ist die Gerechtigkeit. Also Tangping ist Justice. Und er meinte, ne, ich arbeite seit 2 Jahren gar nicht und all mein Problem ist, ich brauche nur so satt essen. Und ich esse 2-mal pro Tag und ich reduziere meine monatliche Ausgabe zu 200 Yuan, also 30 Euro. Und wenn ich kein Geld habe, dann arbeite ich ein bisschen. Ich arbeite pro Jahr 1 bis 2 Monate. Und die restlichen Tage liege ich nur rum, so wie eine Katze. Und der hat so was veröffentlicht. Das ist irgendwie so groß geworden. Und dann am Ende so dieser Artikel wurde blockiert. Und es gab nach dieser Artikel Forum drüber, heißt Tangping ist die Gerechtigkeit Forum. Diese Forum wurde auch blockiert und die staatliche Medien Xinhua Net hat dazu auch einen Artikel geschrieben und meinte, Tangping ist keine Gerechtigkeit, weil man sich dadurch nur blamiert. Weil natürlich, wenn man sich nicht bemüht, unsere Stadt, unser Land geht auch nicht nach vorne. Deshalb so, die staatlichen Medien haben auch reingegriffen und hat dann so dagegen geschrieben.
Und wir haben das Phänomen ja auch in anderen Gesellschaften. Also in Japan gibt es dieses Hikikomori, das heißt, ich schließe mich in meinem Zimmer freiwillig ein oder in meiner Wohnung und reduziere den gesellschaftlichen Kontakt, was auch ein Phänomen von Überbelastung sein kann oder sozialem Stress.
Stimmt, also das ist eigentlich circa gleich. Ich finde, das Tangping ist zwar ein neues Wort, aber so in meiner Generation, vielleicht vor 10 Jahren, gab es schon ähnliches Wort, heißt so Kenlao. Das ist so, ich saug die Blut meiner Eltern. Ich arbeite nicht, meine Eltern müssen mich finanzieren. Ist irgendwie ähnlich, aber nicht, weil heutzutage Tangping versucht man selber so, zum Beispiel, ich arbeite doch ein bisschen, aber nicht fleißig, nur einfach, um mich finanzieren zu können. Aber mehr mache ich nicht. Sowas.
Ja, also fand ich auch nochmal spannend, weil hier in Deutschland ist es ja sehr geprägt, Begriffe wie Burnout oder Work-Life-Balance, ne, was aus einer Überbelastung resultiert, aber auch aus einem Bewusstsein bei Work-Life-Balance für, ich möchte mehr das Leben leben, statt nur fürs Arbeiten zu leben. Und hier in China mit Tangping haben wir nochmal eine andere Ausprägung dieses Bewusstseins, Leben fürs Arbeiten oder Leben fürs Leben.
Ja, also das Wort, muss ich sagen, mag ich total, weil so tue ich auch viel im Leben. So, wenn ich kurz Ruhe brauche, dann liege ich flach. Tangping. Das war eigentlich eben die Wörter des Jahres. Und von solchen Organisationen, die haben auch gesagt, es gibt bestimmte Wörter, die im 2021 sehr, sehr beliebt waren, haben die aber nicht so aufgenommen als Wort des Jahres, aus unterschiedlichen Gründen. Die haben das ignoriert. Ich nenne hier einfach Wunwort des Jahres. Zum Beispiel, was wir eben gesagt haben, YYDS, haben die auch nicht aufgenommen, weil die meinte, das ist kein Chinesisch. Aber das war okay. Absolut Wort des Jahres, wie ich kenne, weil das wirklich überall sieht man das Wort. Und dafür habe ich auch zwei andere Wörter des Jahres mitgenommen. Das erste Wort, ich finde, beschreibt mich ganz gut. Das heißt, ich würde das wörtlich übersetzen auf Deutsch, nämlich Klausurschreiber aus der kleinen Stadt. Und wie verstehst du das Wort?
Sowas wie Bücherwurm, sowas fällt mir jetzt als erstes ein. Also, aber Klausurschreiber aus der kleinen Stadt. Oder hat das was damit zu tun, du bist ziemlich schlau und kommst vom Dorf in die große Stadt und machst da Karriere?
Du so bist was? Aber sehr positiv.
Ist das was Negatives?
Anders als ich dich kenne. Das ist eher negativ. Klausurschreiber aus der kleinen Stadt beschreibt die Leute, die circa nur Klausur schreiben können.
Ah, okay. Und denen fehlt sozusagen, die können das Wissen dann nicht im realen Leben anwenden oder im Job, sondern die sind so, wie sagt man, ja, im Elfenbeinturm, haben so theoretisches Wissen.
Nee, das ist eher so, die Leute können nur irgendwie, die waren zwar gut in der Schule, aber die können nur Klausur schreiben. Sonst haben die keine andere Stärke.
Ah.
Und das ist auch so, warum Klausurschreiber aus der kleinen Stadt, nämlich du bist aus einer kleinen Stadt, aus einer so bescheidenen Familie, du hast in deinem Leben sehr wenig erlebt und deine Eltern haben dir immer gesagt, sei ein guter Schüler, geh in eine gute Uni, dann kannst du Karriere machen, wirst du reich, wirst du erfolgreich. Das stimmt aber nicht, weil so, wenn du aus der Schule kommst, aus der Uni kommst, du bist in der Karriere, dann merkst du auf einmal, ich kann eigentlich nur Klausur schreiben. Ich war eigentlich nur gut in der Schule. Sonst habe ich keine andere Stärke entwickelt. Ich dachte damals, solange man gut in der Schule ist, ist alles gut. Aber stimmt nicht.
Ah, verstehe. Aber es stimmt, dir fehlt halt die Lebenserfahrung. Sowas, so würde man das vielleicht in Deutschland nennen oder die Berufserfahrung noch, sondern du bist sehr in diesem schulischen System groß geworden und jetzt kommt sozusagen die Anforderung, die du im Job brauchst, die du da nie gelernt hast. Also meine große Erkenntnis nach der Schule war, wie fülle ich eigentlich einen Überweiser aus? Weil das habe ich in der Schule nicht so wirklich gelernt. Oder auch sowas wie, wie beantrage ich Arbeitslosengeld? Wenn man einmal dieses Formular gelesen hat, das lernt man nicht in der Schule. Auch wenn man studiert hat, tut man sich schwer damit. Das ist echt, echt verrückt. Und das beschreibt das ja vielleicht so ein bisschen.
Genau, weil es so in der Schule werden andere Eigenschaften oder Qualities gefordert als in der Gesellschaft.
Genau.
Deshalb so wir, Klausurschreiber aus der kleinen Stadt, werden in der Gesellschaft immer enttäuscht, wenn wir in der Gesellschaft so arbeiten und sowas. Wir sind gar nicht besser als andere oder wir sind sogar schlechter, schwächer als viele andere. Viele Leute, die gar nicht gut in der Schule waren. Deshalb so, man wird immer ein bisschen enttäuscht, weil so, ich dachte, ich war gut.
Ja, aber ich halte mal fest, also einerseits, du hast noch mehr Stärken, als nur für Klausuren zu lernen, das kann man schon mal sagen. Und das Zweite ist, bin ich froh, dass ich viel Fernsehen geguckt habe, weil da wurde ich aufs Leben vorbereitet.
Ja, klar. Und ich würde auch sagen, so, ich bin nicht nur booksmart, aber ich bin zum Beispiel jokesmart. Ich mache gute Witze. Zwar böse, aber...
Ja, das müssen dann andere beurteilen.
Ja. Du möchtest einfach nicht zugeben, dass ich humorvoller als du bin.
Mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, wir kommen mal zum nächsten Wort.
Ich habe noch ein Wort, auch als Wunwort des Jahres, weil das schon ein bisschen, du wirst verstehen, wenn ich das Wort sage. Das heißt, 社会性死亡 oder 社死 bedeutet soziales Sterben oder gesellschaftlich tot.
Okay.
Was bedeutet das?
Also ich habe das Gefühl, die Wörter, die wir behandeln, sind alle extrem negativ. Vielleicht liegt das ja auch an der Pandemie und an den Zeiten, in denen wir leben. Aber ja, das klingt auch wieder so schlimm. Sozial tot.
Ja.
Sind das vielleicht so, dir ist was Peinliches passiert und du möchtest da nicht mehr zu deinen Freunden gehen oder so, weil die das gesehen haben? Oder ist das so, also ja, nein, erstmal dazu?
Ja.
Ja? Also mir ist was Peinliches, sehr, sehr Peinliches passiert und jetzt, oh Gott, schäme ich mich so sehr.
Genau, das klingt zwar schlimm, ist aber ein witziges Wort, so ein bisschen Selbstironie.
Ja.
So zum Beispiel, ich bin in die Stadt gegangen, habe aber nicht gemerkt, dass die ganze Zeit eine Schlüpfer von mir auf meine Hose geklebt war.
Ach so, ja, oder, ja, okay, verstehe. Oder Hosenstall auf war, sowas halt.
Genau, sowas zum Beispiel. Oder ich habe meinem Freund ein nacktes Bild geschickt, aber wegen iCloud-Familie haben die ganze Familie das Bild gesehen.
Oh Gott, okay, schönes Beispiel, ja.
Ja, sowas. Also, Beispiel nicht von mir selbst. Einfach habe ich ausgedacht. So, das bedeutet so, mir ist das so peinlich. Deshalb so, das ist nicht so schlimm, sondern man nutzt das immer mit ein bisschen Humor.
Okay, sozialer
so,
Tod.
Ja. Einfach zu sagen, so, der Moment, als ich sozial gestorben bin, so, um zu sagen, das war mir so peinlich.
Kenne ich, aber ich erzähle jetzt nichts. Aber kenne ich.
Soll ich erzählen?
Ich habe wir kennen uns erst so kurz, vieles davon hast du gar nicht, kennst du gar nicht, weil das in der Schule passiert ist. So, ich habe auch noch ein paar Wörter mitgebracht, weil in der das letzte Mal, als wir über die Wörter des Jahres gesprochen haben, wo übrigens eins der schönsten Wörter aus der chinesischen Sprache drin ist, die ich bisher gehört habe, nämlich der Brokatkarpfen. Mhm. Und auch das andere Wort, was wir damals hatten, war Versailles-Literatur. Wirklich zwei schöne Wörter, woran man merkt, wie spielerisch doch die chinesische Sprache ist und wie kreativ. Ich habe jetzt mal zwei deutsche Wörter mitgebracht. Vielleicht hast du die ja schon mal gehört. Ich sag sie einfach mal. Einmal das Wort des Jahres, Wellenbrecher.
Wellenbrecher.
Das deutsche Wort des Jahres. Ich komme ja von der Küste und assoziiere damit was anderes.
Ich dachte, Wellenbrecher ist die Leute, die unkollegial sind. So, die machen nicht mit Wellenbrecher.
Könnte man auch denken. Nee. Wellenbrecher heißt, das waren die Maßnahmen, die man getroffen hat während der vierten Corona-Welle. Also um die Welle, den Anstieg der Inzidenz zu brechen.
Ah, okay.
Und das Unwort des Jahres hat nichts mit der Pandemie zu tun, ist aber auch nicht schön. Pushback, hast du das schon mal gehört?
Pushback?
Ja.
Bedeutet, dass ich habe Einwand?
Ja, kann auch sein. Ja, kann man so, mit Einwand hat es auch was zu tun.
Ja.
Und zwar ist das das Zurückdrängen von Migranten an der Grenze, damit sie ihr Ziel oder Transitland nicht erreichen.
Ah.
Da gibt es so eine europäische Organisation für die Außengrenzen und die haben halt teilweise mit Booten Migranten zurückgedrängt auf dem Mittelmeer beispielsweise. Also nicht so zwei schöne Wörter. Jetzt kommt aber das Jugendwort des Jahres und ich würde das gern öfter benutzen, weil es ist mir schon auch oft passiert, hängt auch mit sozialer Tod zusammen. Cringe ist das Jugendwort des Jahres.
Cringe, das kenne ich. Das ist so circa wie, das ist mir so peinlich, ich möchte das nicht sehen, cringe.
Genau, das ist so Fremdschämen, also jemand anders ist, was passiert, ja. Nicht so wie der soziale Tod, der einem selber passiert, sondern cringe ist Fremdschämen.
Das kenne ich eigentlich, ein schönes Wort auf Chinesisch, mir ist spontan eingefallen, sowas sagt man in China. Das heißt, mir ist so peinlich, dass meine Zehen so fest den Boden greifen. Das ist ein bildliches Wort.
Das stimmt, ja. In Deutschland würde man sagen, ich versinke im Boden, weil es so peinlich ist. Ich werde von der Erde verschluckt. So, und jetzt, ich komme ja von der Küste. Es gibt natürlich auch das plattdeutsche Wort des Jahres. Plattdeutsch ist ja meine zweite Heimatsprache. Ich sag dir das jetzt mal auf Plattdeutsch und dann kannst du ja mal raten, was das bedeutet. Und zwar sind das zwei wirklich schöne Wörter, die aber auch mit der Pandemie zusammenhängen. Das Wort des Jahres ist butchern.
Butcher ist Fleischer.
Auf Englisch ist das, ja, aber auf Plattdeutsch, butchern. Komm, lass mal butchern.
Einkaufen?
Nee.
Make out?
Ja, auch nicht, nee.
Nicht sexuell?
Nein, gar nicht.
Butchern. Treffen.
Ja, geht in die richtige Richtung. Und zwar einfach mal rausgehen und was unternehmen. Butchern. Komm, lass mal butchern.
Okay. Weil das klingt so wie bitzi, das ist so wie ein Kussgeräusch.
Ja, stimmt, wie butzen. Ja, genau, stimmt, wie butzen. Nee, butchern.
Okay.
Und dann noch der plattdeutsche Satz des Jahres. Hol die fuchtig. Hol die fuchtig.
So wie holy cow.
Jetzt bist du wieder im Englischen, was beim Plattdeutsch nicht ganz verkehrt ist, aber holy,
fruchtig. So,
nee, fruchtig. Hol die fuchtig.
So, das ist so saftig.
Nee, saftig nicht.
Fruchtig, frustriert.
Nee, von fruchtig kommst du nicht drauf, das Wort. Hol die fruchtig. Ich sag mal, wenn du jetzt niest, dann könnte ich auch sagen, hol die fruchtig.
Ja, das ist so wie holy moly.
Nee, auch nicht. Ich sag's jetzt mal, hol die fruchtig heißt bleib gesund auf Plattdeutsch.
Hol die fruchtig.
Hol die fruchtig.
Hol die fruchtig.
Nee, und nicht fruchtig, fruchtig. Siehst du, so geht's mir mit Chinesisch, nämlich so, wie es dir jetzt mit Plattdeutsch geht.
Na gut. So, das war eben die Wörter des Jahres. Das war zwar nicht so schön wie Brotkarpfen oder sowas, aber hast du trotzdem ein Favorit aus dem letzten Jahr?
Ja, auf jeden Fall. Und zwar YYDS, sage ich jetzt immer. Damit ich halt einfach jetzt noch in meinem fortgeschrittenen Alter mal in ein paar Momenten cool klinge.
Das Wort hasse ich wirklich. Habe ich niemals in meinem Leben gesagt.
Oder mal gucken, Hunen. Mal gucken, ob ich Huhn irgendwo anwenden kann. Ich kenne ja, ich habe ja eine Freundin von mir, ist gerade schwanger und vielleicht werde ich ihr das mal einflüstern, dass ihr Kind mal huhnen muss, weil das der neueste Trend ist. Mal gucken. Das waren die Wörter des Jahres aus China, aus Deutschland und auf Plattdeutsch. Und jetzt haben wir aber noch einen Serientipp für euch.
Genau, also das habe ich schon bei Instagram mal empfohlen, die Serie Leider Night und gibt bei Netflix. Es geht um einen Mord in einer japanischen Nightclub. Die Serie spielt in Taiwan in der 80er und finde ich total spannend. Und mit Verlauf der Serie wird viele unterschiedliche Fragen so gelöst, wer der Mörder sein könnte. Also wir beide wissen noch nicht. Bin gespannt.
Ich finde die Serie Light the Night vor allen Dingen spannend, weil es gibt, ich glaube, 5 oder 6 Hauptcharakterinnen. Es sind 6 verschiedene Handlungsstränge und es wird so mit jeder Episode klarer, was ist eigentlich mit dieser Person? Was ist so die Hintergrundgeschichte? Nach jeder Folge denkt man sich, also die ist jetzt tot, die muss tot sein, weil deswegen. Und dann kommt die nächste Folge und denkst dir, nee, eigentlich ist das diese Handlung viel schlimmer, die muss jetzt tot sein. Oder der könnte doch der Mörder sein. Und ist wirklich spannend gemacht. Auch diese Nightclub ist ja eher, dort kommen japanische Unternehmer hin.
Aber von Taiwanesen betrieben.
Genau. Und die Damen setzen sich halt an den Tisch, die Männer bestellen teuren Wein und die Damen erzählen halt mit denen, essen was zusammen und trinken den Wein. Das ist jetzt kein Bordell, sondern das ist eher so Begleitung für den Abend. Und was ich auch spannend finde, es spielt halt in Taiwan in den 80ern und die Ausstattung ist so schön. Also man sieht auch nochmal, so ging es ja mir, als ich in China war, es ist halt eine andere Kultur und das merkt man dort auch. Obwohl es hat für mich, wenn ich das so betrachte, chinesische Ausprägung, japanische Ausprägung, aber auch westliche Ausprägung, so US-Amerika, wenn man so sieht, die Ausstattung der Wohnung oder auch wie die Frauen gekleidet sind. Das ist halt wirklich eine schöne Serie, die vor allen Dingen extrem spannend ist.
Genau, und ich habe dadurch auch gemerkt, wie viele alte chinesische Lieder ich kenne und war total melancholisch und habe super viele alte Musik gehört. Und sonst habe ich noch gemerkt, dass ich vielleicht zu viel Fernsehen geguckt habe, weil ich fast alle Charakter, also Schauspieler aus der Serie, kenne.
Genau, da möchte ich nochmal unterstützen, die Musik ist wirklich wunderschön. Es sind so alte taiwanesische, chinesische Chansons, Liebeslieder, Schlager, wie man es auch kategorisieren will, aber es sind wirklich tolle Lieder und die Serie lebt von der Spannung, von der Atmosphäre, von den Schauspielerinnen und Schauspielern und halt auch von der Musik. Also es ist wirklich sehenswert, Light the Night gibt es zum Beispiel auf Netflix. Und damit sind wir auch am Ende dieser Folge. Wenn dir Süß-Sauer der China-Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn bitte weiter an deine Freunde beispielsweise. Hinterlasse uns auch gern eine positive Bewertung für diesen Podcast. Das geht neuerdings übrigens auch bei Spotify. Weitere Links und Informationen findest du wie immer unten in den Shownotes dieser Folge. Und eine neue Episode von Süß-Sauer der China-Podcast kriegst du am letzten Sonntag im Monat. Wir freuen uns, wenn du dann wieder reinhörst. Ich bin Steffen und sage Tschüss.
Ich bin Yang und sage 再见.